ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Vor einiger Zeit war ich mal so auf Instagram unterwegs und ein Bild, das hat mich dort einfach angesprochen. Auf diesem Bild, da war ein Zitat von einem Marc Aurel. Der soll wohl ein römischer Kaiser und Philosoph gewesen sein, habe mich aber damit auch nicht näher beschäftigt. Das Zitat, das hat mich eigentlich gefesselt. Da stand: Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken. Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken. Dieses Zitat hat mich eigentlich direkt an den Bibelvers aus Sprüche 4, Vers 23 erinnert. Schlagt mit mir zusammen Sprüche 4, Vers 23 auf. Sprüche 4, Vers 23, da steht: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dieser Bibelvers hat mich seit Weihnachten, kurz vor Weihnachten, eigentlich die ganze Zeit bis heute durchgehend beschäftigt. Und ich habe mir dann gedacht, warum schreibe ich nicht eine Predigt dazu? Warum mache ich jetzt nicht die erste Predigt, die ich hier jetzt halte, über dieses Thema? Und deswegen möchte ich heute mit euch diesen Bibelvers ein wenig durchgehen und besprechen, was dieser für uns bedeutet. Der Bibelvers ist meiner Meinung nach ziemlich klar. Die schwierigen Worte, sage ich jetzt mal, behüte, sollte eigentlich jeder wissen, das, was man wirklich beschützen möchte. Das Leben sollte eigentlich auch jeder wissen, aber dann gibt es noch das Herz. Und das ist mein erster Punkt. Was ist eigentlich mit dem Herzen gemeint? Der zweite Punkt, den ich angehen möchte, ist die Angriffe gegen das, Klammer auf, neue, Klammer zu, Herz. Und der dritte Punkt ist, was kann man tun, um sein Herz zu beschützen? Der erste Punkt, was ist eigentlich mit dem Herzen gemeint? Ich denke, jeder von euch kennt das Organ, das Herz, das unseren Blutkreislauf ankurbelt und uns gewissermaßen am Leben hält. Es ist in gewisser Weise so unser Zentrum, das Zentrum unseres Daseins. Aber meines Erachtens nach, meines Wissens nach, nimmt die Bibel keinen oder nur einen verschwindend geringen Bezug auf unser Organ. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Dennoch ist das Wort Herz, kommt es um die 800 Mal in der Bibel vor. Aber wenn die Bibel nicht das Organ als Herz meint, was meint die Bibel dann mit dem Herz? Worauf sollen wir so sehr achten und vor allem beschützen? So wie das Organ eine, wenn nicht sogar die zentrale Funktion unseres Körpers ist, so ist auch mit dem Herzen, das in der Bibel erwähnt wird, das Zentrum des Menschen gemeint. In dem Herzen verbindet sich alles. Unsere Zuneigung, unsere Abneigung, Liebe und Hass, Treue, Untreue, unsere Empfindungen wie Freude, Trauer, Wut und Gelassenheit, Niedergeschlagenheit und Optimismus. Vor allem aber ist das Herz der Sitz unserer Persönlichkeit, unseres Willens, unserer Leidenschaft. Aber auch Weisheit und unser Verstand kommt alles vom Herzen. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Könige Kapitel 3, Vers 12, wo Gott Salomo ein weises Herz gegeben hat. Diesen Bibelvers werde ich jetzt nicht vorlesen, aber könnt ihr euch gerne durchlesen. 1. Könige Kapitel 3, Vers 12. Der Bibelvers, den ich am Anfang vorgelesen habe, sagt ja deutlich, dass das Herz die Quelle unseres Lebens ist. Das heißt, so wie unser Herz ist, so sind auch wir, so ist unser Leben. Doch die Frage, die sich mir dann stellt, ist: Wie ist unser Herz? Lasst uns gemeinsam 1. Mose Kapitel 8, Vers 21 lesen. 1. Mose Kapitel 8, Vers 21. Die Geschichte, die da, um die es da geht, ist Noah und verlässt gerade die Arche und baut Gott ein Brandopfer. Und daraufhin dann Vers 21: Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Es ist ein klares Urteil, was hier gefällt wird, oder? Unser Herz ist böse von Anfang an. Und es gibt dazu noch eine Stelle, die das unterstreicht. Ist ein etwas längerer Text, der steht in Markus Kapitel 7, die Verse 14 bis 23. Die möchte ich gerne auch noch mit euch lesen. Markus Kapitel 7, Verse 14 bis 23. Da steht: Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat, zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Was aus den Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Hier sagt Jesus ganz klar, was aus unserem Inneren, was aus unserem Herzen herauskommt. Da kann man sich dann die Frage stellen, gibt es denn einen Menschen, der noch nie gesündigt hat? Hier werden nämlich alle Sünden eigentlich aufgezählt. Neid, wer war schon mal nicht neidisch? Wer hat nicht gelästert? Jeder hat sicherlich irgendwann mal irgendetwas geklaut, auch sei es nur 5 Euro aus dem Portemonnaie der Eltern oder so. Jeder Mensch ist ein Sünder. Das Herz des Menschen ist böse von Grund auf. Aber wie wir auch schon von Dietmar gehört haben, Gott möchte überhaupt nicht, dass unser Herz böse ist. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, und das geht nur, wenn wir ein reines Herz haben. Und dafür hat er sich einen Plan ausgedacht. Er hat sich einen Weg überlegt, um unser Herz zu verändern, um uns ein neues, reines und fleischernes Herz zu geben. Das lesen wir zum Beispiel in Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Da steht: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott möchte uns ein neues Herz geben, unser altes, steinernes Herz rausreißen, wegnehmen. Eine weitere bekannte Bibelstelle ist 2. Korinther 5, Vers 17. Da steht: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Wir sind durch Jesus neu geworden. Unser Herz wurde durch Jesus erneuert. Von nun an ist unser Herz nicht mehr böse, es ist rein. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht mehr sündigen, dass wir frei von Sünde sind, dass wir nicht mehr neidisch werden, dass wir nicht mehr lästern. Nein, das bedeutet das nicht. Wir tun immer noch Sünde, wir tun immer noch Böses, aber wir sind von dieser Kraft der Sünde, von der Macht der Sünde befreit worden. In Matthäus 26, Vers 41 sagt es deutlich, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir wollen vielleicht nicht mehr sündigen, aber tun es immer noch, weil wir einfach noch in unserem fleischlichen Körper sind. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen, die Angriffe gegen das neue Herz. Ich denke mal, jetzt ist auch jedem bewusst, warum ich das neue Herz gesagt habe. Wir haben ein neues Herz bekommen durch Jesus. Wenn wir jetzt durch Jesus ein neues Herz bekommen haben, dann ist es aber nicht so, Ende gut, alles gut, dann ist es nicht beendet. Nein, es geht erst richtig los. Denn solange wir kein neues Herz bekommen haben, ist der Satan, ist der Widersacher im Herzen drin und er kann von dort aus regieren. Haben wir ein neues, reines Herz durch Jesus bekommen, dann möchte der Satan das Herz wieder umdrehen. Er möchte den Menschen angreifen, sodass wir vom geraden, vom guten Weg abkommen. Diese Angriffe, die der Satan tätigt, die gehen nicht immer gegen unser Fleisch. Wir können nicht immer diese Angriffe sehen. Die passieren oft schleichend und ohne, dass es uns überhaupt bewusst wird. Bei jedem Menschen sind es irgendwelche andere Sachen, die angegriffen werden. Aber die haben einen gemeinsamen Punkt. Es werden immer unsere Schwächen oder unsere Probleme als Angriffspunkte genommen. Die sehen bei jedem Menschen anders aus. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel, das ja uns ziemlich deutlich macht, wie so etwas passieren kann. Die Begebenheit, die steht in 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Die Geschichte ist etwas zu lang, die jetzt komplett durchzulesen. Die könnt ihr gerne mal zu Hause durchlesen, ist wirklich eine sehr interessante Begebenheit. Und hier lesen wir von David, wie er diese Angriffe nicht standhalten konnte und schwach wurde. Wie gesagt, reicht die Zeit nicht, diese beiden Kapitel durchzulesen. Deswegen möchte ich nur die ersten 4 Verse lesen aus Kapitel 11. 2. Samuel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf den Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen, und sie kam zu ihm und er lag bei ihr, sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt, und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Was ist hier passiert? David, der Vergleich Apostelgeschichte 13, Vers 22, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, hat soeben schon hart gesündigt. Eine Frau, die verheiratet war, wollte er zu sich nehmen. Aber wie konnte das passieren? Der erste Punkt ist, er war nicht wirklich gehorsam. Im ersten Vers steht, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David hin. Er als König sollte eigentlich mit am Kampfgeschehen teilnehmen, aber nein, er sagt, geht ihr, ich bleibe zu Hause, ich bleibe daheim. Das war der erste Punkt, warum überhaupt das alles entstehen konnte. Er hat nicht darauf gehört, was er tun sollte. Der zweite Punkt ist, er war nicht in Sicherheit. Natürlich, sein Körper, der war in Sicherheit. Er war im Palast, er hatte viele Wachen, da konnte ihm keiner was antun. Aber sein Geist, seine Seele, sein Herz stand so weit offen, dass der Widersacher einfach ja, in sein Herz reingehen konnte und seine Schwachstellen treffen konnte. Er hat sein Herz nicht beschützt. Und somit ist er immer tiefer und tiefer ja, in die Sünde reingerutscht. Wenn man die Geschichte weiterliest, dann erfährt man auch, was er noch so getan hat. Er hat dann im Nachhinein sogar noch, ja, den Ehemann dieser Frau töten lassen, indem er diesen Ehemann an vorderster Front aufstellen ließ, und das bewusst. Der Widersacher ergreift unser Herz an, weil er weiß, dass von diesem Punkt aus, von unserem Herzen aus, unser Leben entspringt. Er möchte unser Herz von unserem reinen, von unserem neuen Herzen in ein erneut böses Herz und steinernes Herz verwandeln. Die Bibel warnt vor einigen Herzen, die wir nicht haben sollten. Zum Beispiel ein hinterhältiges Herz. Das lesen wir in Psalm 12, Vers 3. Ein verhärtetes Herz. Das lesen wir in Sprüche 28, Vers 14. Sie warnt vor einem aufgeblasenen Herz. Sprüche 21, Vers 4. Vor ein böses und ungläubiges Herz. Hebräer 3, Vers 12. Und ein kaltes und steinernes Herz. Hesekiel 36, Vers 26. Und genau diese Herzen versucht Satan in uns zu setzen. Er möchte, dass wir diese Herzen haben und kein reines und weises und ein Herz nach Gottes Willen. Die Angriffe, die erfolgen bei jedem anders. Bei dem einen ist vielleicht die Familie oder die Freunde. Bei dem anderen ist vielleicht die Arbeit. Bei dem dritten die Gesundheit. Bei dem vierten irgendwelche Gelüste. Jeder hat seine Schwachstellen, mit denen er zu kämpfen hat, die der Satan angreift und dadurch versucht, dich und auch mich vom reinen Herzen fernzuhalten. Was kann man denn tun, um sein Herz zu beschützen? Was kann man tun? Hier habe ich mir die Frage gestellt, an welchem Punkt sind wir denn jetzt? Oder bin ich denn jetzt? Jeder muss sich die Frage stellen, bin ich gerade mitten in einer Versuchung, in einem Angriff? Oder möchte ich mich vor eventuellen Angriffen schützen, die passieren können? Im Prinzip ist es egal, ob du gerade mitten in einer Versuchung, in einem Angriff bist oder dich davor schützen möchtest. Die Bibel lesen, die Gemeinschaft mit Gott zu haben, das sind die wichtigsten Punkte, die davor. Mit diesen Dingen schützt du dein Herz, schützt du dich. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen unterscheidet sich das vielleicht doch. Stellen wir uns also vor, wir sind gerade in einer Versuchung mittendrin. Wir werden angegriffen. Auf welche Art auch immer. Was mir als erster Punkt eingefallen ist, zu beten. Erstmal die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, unserem Heiland, unserem Erretter aufsuchen. Ihm ganz klar sagen, wo jetzt dein Problem ist. Was für Angriffe jetzt gerade folgen. Und einfach bitten, dich da rauszuziehen, dich da rauszuholen. Der zweite Punkt, der mir dazu eingefallen ist, die Bibel lesen oder Bibelverse auswendig lernen. Wir haben damals als Familie immer so wöchentlich Bibelverse ausgelernt. Verschiedene, kreuz und quer durch die Bibel. Die bringen mir immer noch sehr viel in bestimmten Situationen. Da sage ich sie einfach in meinen Gedanken auf oder ich sage sie auch laut auf. Einfach, ja, um mich vor Angriffen zu schützen. Bibelverse auswendig lernen, das ist ein Geschenk, das wir haben können. Wir können dadurch uns Schätze im Himmel sammeln. Das geht viel weiter als hier auf der Erde. Falls diese beiden Punkte nichts bringen, habe ich den dritten Punkt, Glaubensgeschwister aufsuchen. Sucht einen Bruder, sucht eine Schwester im Herrn und ihr müsst dieser Person natürlich vertrauen und sagt dieser Person, worum es gerade geht. Die Versuchungen, die entstanden sind, mit denen ihr gerade zu kämpfen habt. Und erzählt einfach, wo euer Problem ist. Während der Vorbereitung gibt es, sicherlich kennt das jeder, der hier mal vorne steht, irgendwelche Versuchungen, irgendwelche Angriffe. Man sagt so, ich habe ja noch eine Woche Zeit, ich schiebe das mal auf. Dann kommt die Endphase sozusagen und man ist irgendwie müde und schlapp und die Gedanken kommen dann, ist das überhaupt das richtige Thema und alles ist irgendwie ganz komisch. Es sind die Angriffe, die auf jeden Einzelnen dann kommen. Auch ich hatte solche Angriffe in der Vorbereitungszeit. Was ich da dann tue, ist, ich suche eine Person, die ich vertraue, die gleiche Glaubensgrundlage hat wie ich und erzähle, was gerade mein Problem ist. Warum tue ich das? Diese Person, die kann für mich beten, die kann mir helfen. Die kann mir auch Bibelverse geben, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre und mir dadurch dann auch nochmal Mut zusprechen, mir Mut geben. Ich habe zwei sehr gute Freunde. Einer ist Christ, der andere nicht. Ich kann mit beiden viel Spaß haben, ich kann mit denen lange reden und über verschiedene Sachen reden, aber habe ich jetzt irgendwie einen Angriff, eine Versuchung? Wenn ich zu meinem unchristlichen Freund gehe, er sieht das vielleicht gar nicht als so schlimm. Macht doch jeder, ist doch normal heutzutage. Er versteht gar nicht, warum das für mich ein Problem ist, weil wir nicht die gleiche Grundlage, die Bibel haben. Wenn ich aber hingegen zu meinem christlichen Freund gehe, der kann mir helfen, der versteht mich, der weiß, warum es für mich so schlimm ist und er kann mir da raushelfen. Die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern suchen, das ist ein so wichtiger Punkt. Viele Beispiele habe ich in letzter Zeit auch gehört, wo einige sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu suchen. Ich habe die Bibel, ich lese die Bibel und das reicht. Dadurch gewinnt man keinen Kampf. Dann ist man alleine gegen die Mächte des Bösen. Und dazu widerstehen ist schwierig bis unmöglich. Diese drei Punkte, die sind mir wichtig geworden, um Angriffen und Versuchungen zu widerstehen, wenn man mittendrin in einem Angriff steckt. Was macht man denn am besten, wenn man sich vor Angriffen in der Zukunft schützen will? Natürlich kann ich jetzt diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, hier auch wieder einsetzen. Beten, ein ordentliches Gebetsleben führen. Bibel lesen und Bibelverse auswendig lernen. Das hilft nicht nur mitten in einer Versuchung, sondern auch, dich davor zu schützen. Drittens ist dann Kontakt mit Glaubensgeschwistern. Je mehr Kontakt du zu anderen Glaubensgeschwistern hast, desto weniger Platz lässt du für Angriffe. Aber mir ist da auch noch ein wichtiger Punkt dazu eingefallen. Und den möchte ich mit euch gerne einmal lesen. Der steht in Epheser 6. Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Epheser Kapitel 6, 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf errichtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. So schützt man sich am besten vor Angriffen in der Zukunft mit der Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, das ist so ein Thema. Das alleine zu machen, es ist, finde ich, etwas schwierig. Ich habe mir überlegt, so eine Waffenrüstung allgemein im Mittelalter, so eine Rüstung, wie die Ritter sie getragen haben. Konnten die Ritter damals die Rüstung selber anziehen? Ich war nicht dabei, aber als ich mir so Bilder angeschaut habe, fand ich es ziemlich schwierig. Ich habe mir vorgestellt, ich glaube, ich würde es nicht hinbekommen. Und dann ist mir das eingefallen mit den Knappen. Die Ritter hatten ja immer einen Knappen an der Seite. Die haben die Waffen getragen, die Schilder getragen und ich bin mir auch sicher, dass sie geholfen haben, die Rüstung anzuziehen. Was bedeutet das jetzt für uns? Alleine können wir versuchen, diese Rüstung anzuziehen. Aber ich bin mir fast sicher, dass es immer irgendwo einen Punkt gibt, der dann ungeschützt sein wird. Sind wir in einer Gemeinschaft, sind wir zusammen, dann kann der eine auf den anderen aufpassen und gucken, ey, guck mal, da bist du noch ungeschützt. Das musst du jetzt besser machen oder auch helfen, das besser zuzuziehen. Die Waffenrüstung gemeinsam anzuziehen. Nicht jeder alleine versuchen, es zu tun. Wir müssen uns immer fragen, wo stehen wir gerade? Und wen lassen wir entscheiden, wo wir gerade stehen? In Psalm 139, die Verse 23 und 24, da fragt David jemand ganz bestimmten, der seinen Weg prüfen soll, der sein Herz prüfen soll. Und zwar fragt er Gott. Im Psalm 139, Vers 23 bis 24, da steht: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf den ewigen Weg. David hat erkannt, dass er immer wieder abweicht, dass er immer wieder vom rechten Weg abkommt. Und er bittet Gott, ihm zu zeigen, wo er gerade steht, wo sein Herz ist, wo er sich anpassen soll. Wir haben ja von 2. Samuel 11 und 12 gesprochen, dass David dort die Sünde gemacht hat und sein Herz offen stehen gelassen hat. Er wurde dann von Nathan, war das, glaube ich, wurde er aufgefordert, sich zu Umkehr zu bewegen. Und Psalm 51 könnt ihr auch gerne dann im Zusammenhang dazu lesen. Da sagt David, was er alles falsch gemacht hat. Er bittet Gott, ihm zu entschuldigen, dass er ihm seine Sünden vergibt. Ich möchte mit einer Frage an euch diese Predigt beenden. Wofür schlägt dein Herz? Ich möchte die Frage ein wenig umformulieren. Auf was achtest du besonders? Was beschützt du besonders? Der eine achtet vielleicht auf sein Auto, dass mir da bloß keine Schramme reinkommt. Ich habe mir vor kurzem eine neue Gitarre gekauft. Ja, auch ich achte da, dass mir bloß da keine Schramme reinkommt. Der andere achtet vielleicht auf sein Handy, auf seine Kamera. Der andere vielleicht auf seine Tiere, die er da hat und pflegt. Jeder hat etwas, auf das er achtet. Und das ist nicht falsch. Es ist gut, auf seine Sachen aufzupassen. Aber mehr als alles andere, behüte dein Herz. Pass auf dein Herz, deine Gedanken, deinen Lebensweg auf. Zieh die Waffenrüstung Gottes an, um feindliche Angriffe abwehren zu können. Such die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern, die die gleiche Glaubensgrundlage haben. Ich möchte mit dem Bibelvers zu Beginn schließen. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir stehen auf und ich bete noch. Vater, ich danke dir vom ganzen Herzen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns ein neues Herz gegeben hast. Obwohl unser Herz durch und durch böse ist, hast du es genommen und hast es reingewaschen, hast uns ein neues gegeben, Herr. Du willst mit uns Gemeinschaft haben, obwohl wir immer wieder sündigen und immer wieder in Sünde verfallen, Herr. Herr, ich bitte dich, hilf uns, hilf jeden Einzelnen, wirklich deine Waffenrüstung anzuziehen, dass unser Herz, dass unser Leben geschützt ist durch dich, durch deine Waffenrüstung. Hilf uns, Versuchungen und Angriffe zu widerstehen, um dir unser Leben zu geben, um dich mit unserem Leben zu loben, Herr. Bitte hilf uns einfach, unser Leben nach dir auszurichten, Herr. Amen.